Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ihr hört hier tatsächlich wieder einmal einen Teil 2 von einer Folge, die es bereits gibt, nämlich von Folge 30, und die habe ich aufgenommen mit dem Jan. Jan ist Blaulichtreporter, aber nicht nur irgendeiner, sondern er ist als Feuerreport auf Instagram tatsächlich der aktuell größte und bekannteste Blaulichtreporter Deutschlands. Und das auch wirklich zu Recht. Meiner Meinung nach macht er wirklich richtig geile Fotos von Einsatzkräften und begleitet tatsächlich auch sehr viele Einsätze dann so ein bisschen dokumentarisch. Und das Ganze kann man sich dann auf seiner Instagram-Seite Feuerreport eben ansehen. Und wenn ihr jetzt den ersten Teil von dieser Folge 30 eben noch nicht gehört habt, dann solltet ihr an dieser Stelle einmal vielleicht kurz stoppen und euch nochmal die letzte Folge, die hier vorher erschienen ist, also den Teil 1 davon anhören. Da spreche ich nämlich zusammen mit Jan darüber, wie er überhaupt zum Fotografieren von so Polizei- und Feuerwehreinsätzen kam, welche ersten Schritte er vielleicht anderen raten würde, die auch sowas machen wollen, wie seine Arbeit von verschiedenen Einsatzkräften dann auch vor Ort wahrgenommen wird und warum vielleicht auch gute Kontakte im Blaulichtmilieu Gold wert sind. Ob er mittlerweile schon erkannt wird, ist ja schon recht groß tatsächlich, diese Instagram-Seite. Dann erzählt er auch von verschiedenen Einsätzen, wo er dann war, beispielsweise 2023 in Griechenland bei diesen großen Waldbränden oder auch vom G20-Gipfel, der ja damals wirklich ein sehr, sehr großer und krasser Einsatz war. Und in dieser Folge geht es natürlich dann auch genauso spannend weiter. Also beispielsweise erzählt er von so ein paar Vorkommnissen, wo er dann auch mal mit dem ein oder anderen Kriminellen aneinander geraten ist, beziehungsweise wie das beispielsweise abläuft, wenn er dann irgendwo in Einsätzen ist, wo dann auch das Clan-Milieu zugegen ist oder was man alles so als Fotograf von Polizeieinsätzen für Interna mitbekommt. Ob er vielleicht auch mal Stress mit dem ein oder anderen Polizeibeamten hatte bei so einem Einsatz. Spoiler-Alarm, hatte er. Und wir sprechen tatsächlich auch so ein bisschen über den Bereich Kriegsreporter, ob er das gerne machen wollen würde. Und auch die verschiedenen Anschläge so in der letzten Zeit, beispielsweise in Wien damals, in München. Und wie so der Umgang der polizeilichen Pressestellen damit ist, beziehungsweise welche Rolle dann auch die Bevölkerung und welche Rolle auch Journalisten in solchen Einsätzen spielen können. Also echt alles sehr spannend, aber hört es euch einfach selber an und wir gehen mal direkt zusammen in die Folge, würde ich sagen. Viel Spaß! Würdest du denn schon sagen, weil so ein paar Begrifflichkeiten und sowas kennst du ja jetzt auch schon, würdest du schon sagen, dass du mittlerweile so einen guten Einblick hast in die Polizei und auch in die Polizeiarbeit und wie die vorgehen? Weil wenn du ja jetzt auch öfter mal mitfährst irgendwie, also du bist ja schon auch mal auf Streife irgendwie mitgefahren und dann wahrscheinlich irgendwie hinten drin auch in einem Streifenwagen, in einem Fust-KW, also Funkstreifenwagen, dann kriegt man natürlich auch so ein bisschen was mit, wie vielleicht sich Einsatzkräfte absprechen oder auch mal irgendwelche, bei uns sagt man immer VSNFD, das ist ja so die niedrigste Geheimhaltungsstufe, Verschlusssache nur für Dienstgebrauch. Und eigentlich ist fast alles immer VSNFD, was irgendwie gesagt wird, passiert oder sowas. Dass du schon so einen Einblick hast, dass du sagst, boah, ich habe jetzt schon ein bisschen Ahnung von den Interna und ich weiß schon, wie Polizei so abläuft mittlerweile.
Na, würde ich schon sagen. Also ich kriege ja auch viel mit unter der Hand, was ich ja gar nicht veröffentliche. Also irgendwie Hintergründe zu irgendwelchen Ermittlungen oder irgendwie, dass ich dann doch irgendwie mal schneller den Namen vom Tatverdächtigen bekomme als gewollt oder überhaupt gewollt, ne? So, aber das ist dann halt für mein Interesse und nicht für die Öffentlichkeit. Deswegen, also da rutscht immer mal wieder was durch oder es wird mir halt im Vertrauen erzählt. Deswegen würde ich schon sagen, ich, also so einen groben Einblick würde ich auf jeden Fall sagen.
In welche Richtung möchtest du dich denn noch so in Zukunft entwickeln, was das Ganze angeht? Also natürlich mehr Reichweite, mehr Follower, mehr Abonnenten, höhere Zahlen ist ja immer gut, ne? Und da so eine Entwicklung zu sehen. Aber gibt es denn nochmal irgendwelche besonderen Sachen, die du machen möchtest? Irgendwelche besonderen Einsatzlagen, die du nochmal erleben möchtest? Oder vielleicht auch irgendwie, dass du dich nochmal verändern möchtest, so von deiner Art her? Also man könnte jetzt beispielsweise sagen, auch wenn ich weiß, weil ich selber so ein bisschen aus dem Bereich komme, viele, die sagen, du machst doch Fotos. Warum machst du nicht Videos? Mach doch ganz viele Videos, mach doch Dokus, begleite die doch die ganze Zeit mit laufender Filmkamera. Ist ein Unterschied, ob man Bewegtbild oder ob man Fotos macht. Ich habe selber auch, also bei mir war es ja viel Bewegtbild, was ich gemacht habe, auch für die Polizei, so seit ich bei der Polizei bin. Und dann hieß es immer so, Jan, mach doch ein paar coole Fotos. Also ich kann keine coolen Fotos machen. Ich bin da einfach nicht gut drin. Es ist nicht das, aber wieso, du hast doch eine Kamera. Ja, aber Kameras sind für unterschiedliche Zwecke geeignet. Manche sind vielleicht besser fürs Filmen, ne? Manche sind ein bisschen besser fürs Fotografieren. Objektive spielen eine Rolle. Auch vielleicht der eigene Blick, den man so hat für irgendwas, spielt eine Rolle. Wie man irgendwas framed, was wie aussieht und wie man im Hinterherlaufen und vernünftiges, ruckelfreies Bewegtbild mit gutem Ton, was ja dann auch nochmal ein weiterer Faktor ist, dann zu erstellen oder zu produzieren, ist nochmal was ganz anderes als geile Fotos. Und ich muss sagen, ich kann einfach keine guten Fotos schießen. Also
ich kann nicht gut filmen.
Ja, genau, ne?
Also ja. Das höre ich auch immer wieder irgendwie. Warum filmst du nicht? Und also oder wie, warum machst du nicht beides? Irgendwie ist es also schon mal schwer. Ich habe zwei Kameras, eins mit Tele und eins mit Weitwinkel.
Ja.
Die schon zu bedienen ist halt schon manchmal Abwägungssache. Was nehme ich jetzt für die und die Sache halt?
Mhm.
Aber wenn ich mir dann noch überlegen müsste irgendwie, weiß ich nicht, das Typische ist ja so durchzündungsmäßig bei der Feuerwehr oder Festnahme, was auch immer halt. Also entweder mache ich halt ein gutes Video oder halt ein gutes Foto.
Ja.
Also beides geht halt nicht. Also ich kann halt nicht ich kann halt den Moment halt nicht gut videografieren und auch nicht gut fotografieren.
Mhm.
Also beides geht halt nicht. So, und ich bin halt beim Punkt Foto. Also schon immer irgendwie, ich mache immer mal wieder Video, auch für den WDR und so zum Beispiel, oder für Fernsehen generell.
Aber auch über Social Media dann, also das, was du dann begleitest, so die Reportage-Fotos, die du dann machst, begleitest du ab und zu ja auch mal mit dem ein oder anderen Video vielleicht vor Ort, was du dann auch postest, oder?
Ja, aber nur so hochkant.
Ja, so storymäßig, also, genau.
Ja,
also,
ja,
jetzt
ich würde nicht
richtige Videos.
Würde ich eine halbe Stunde Doku über die Polizei NRW machen.
Klar.
Also hätte ich, glaube ich, auch keinen Spaß dran. Also das Film und so natürlich, aber irgendwie so die ganze Nacht, also Schnitt, Ton und was auch immer, da Color Grading, was alles noch dazu kommt,
das ist
alles nicht so meins irgendwie.
Alles, was da hinterher in der Post-Production-Pipeline kommt, wie man so schön sagt, das vergessen ja viele auch dann heutzutage, weil man natürlich auch einfach das Handy nehmen kann und dann einfach auf Record drückt und dann denken viele, damit ist es schon getan, weil natürlich auch Handys viel schon für einen machen, damit es zumindest halbwegs ansehnlich aussieht. Aber wenn man das dann in so einer Qualität machen möchte, wie du jetzt beispielsweise Fotos machst, gehört noch viel, 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 viel mehr dazu, ne? Das unterschätzen viele, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch irgendwie, also mein Qualitätsanspruch ist schon relativ hoch.
Mhm.
Und natürlich könnte ich mit irgendeiner 600-Euro-Kamera halt Fotos machen, aber irgendwie, umso länger man das macht, umso mehr Qualität will man ja auch irgendwie. Das wirst du ja wahrscheinlich auch selber kennen, ne?
Klar.
Was jetzt von deinem neuen Ding hier erzählt.
Womit wir jetzt gerade hier aufnehmen.
Genau.
Mit meinem mobilen Podcast-Aufnahmestudio, ja, genau.
Genau. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, irgendwie jetzt noch mit einer professionellen Videokamera rumzulaufen.
Ja.
Also zwei Kameras plus eine Videokamera, die mir halt auch meinen Qualitätsanspruch erfüllt. Irgendwie da. Und da ich das halt auch nur nebenbei mache, irgendwann ist ja auch die Zeit vorbei, ne? Also irgendwann sind halt 15 Stunden gehen halt nicht am Tag.
Ja.
Und irgendwann muss ich auch mal schlafen. Das wird mir auch mal vorgeworfen, weil ich viel zu wenig schlafe.
Hey, mir auch irgendwie, aber ich glaube, das ist
halt
so in unserer Branche dann.
Ja, wenn halt der Großeinsatz vom Frühdienst kommt, ne, dann fahre ich halt dahin und dann zum Frühdienst. Also.
Ist auch schon krass auf jeden Fall. Also wenn ich so überlege, wie viele Nächte ich auch mal so durch oder halb durchgemacht habe, einfach nur, weil ich jetzt dachte, ich möchte die Folge aber jetzt noch fertig kriegen und hochladen, sehen die meisten natürlich auch nicht. Die sehen dann nur die fertigen Fotos oder die fertige Folge, die dann irgendwann online ist. Ne?
Aber ich glaube, das ist auch so ein, also ich glaube, wenn man diesen Ehrgeiz nicht hat, dann macht man das halt wahrscheinlich ein Jahr mit. Aber dann ist halt auch irgendwann mal Schluss, ne? Also ich habe viele kommen und gehen sehen in der Branche, die wenigsten bleiben. Also alle machen das so ein Jahr, ein, zwei Jahre vielleicht. Und dann merken die halt, ich komme nicht vorwärts. Das ist doch alles gar nicht mal so leicht. Und dann hören sie wieder auf, ne?
Ja, das ist also diese Konsequenz und diese Konsistenz beim regelmäßig Content produzieren ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, was man haben kann, weil genau wie du sagst, also ich habe letztens irgendwelche Statistiken gelesen, natürlich jetzt eher so zum Bereich Podcast, dass, es waren, glaube ich, über die Hälfte der Podcasts, die irgendwie auf Spotify oder sowas aktuell sind, die innerhalb der letzten 2 Jahre keine neue Folge hochgeladen haben. Woran man ja schon sieht, von allen Podcasts, die irgendwann mal angefangen worden sind, ist vielleicht überhaupt noch die Hälfte übrig geblieben und davon dann aber auch nicht so richtig. Ne? Also das sind die wenigsten, die da überhaupt durchziehen. Bei mir gab es ja auch mal so Höhen und Tiefen, wo ich mal vielleicht dann ein bisschen weniger hochgeladen habe, weil es einfach auch von dem Job her nicht funktioniert hat.
Das bei mir ja auch. Also.
Das ist auch normal, glaube ich. Ja. Also, dass man dann aber einfach dranbleibt, weil man Bock hat, weil man so eine Leidenschaft dafür entwickelt hat und weil man weiß, wofür man es macht, ja, nämlich genau. Für sich selber. Ja. Und eben nicht dieses, okay, ich mache das jetzt, weil ich möglichst schnell, möglichst erfolgreich sein möchte. Weil wenn man das als Ziel hat, dann wird man sehr schnell entmutigt und hat dann irgendwann keinen Bock mehr, wenn sich halt der Erfolg nicht in der Zeit, die man vielleicht für sich geplant hatte oder als Ziel gesetzt hatte, dann eintritt. Weil, also ich finde das immer dieses, oh, der ist über Nacht so groß geworden, so berühmt geworden, weil man das vielleicht vorher gar nicht so gemerkt hat, dass für die meisten dann da Jahre vorher an Arbeit und vielleicht auch an Verbesserungen, bei dir zum Beispiel dann an Fotoübungen in Anführungsstrichen oder Erfahrungen, die dann wieder deine Fotos verbessert haben, was da alles reingeflossen ist über Jahre, bis man dann irgendwann die Qualität erreicht hat, die dazu führt, dass man auch gesehen wird und dass das dann auch wieder größer wird, dass man angenommen wird von der breiten Masse und von dem Publikum. Das, das findet bei den meisten irgendwie nicht statt, weil die das ja dann auch erst dann sehen, wenn man schon groß geworden ist, ja, und darauf aufmerksam wird.
Von mir fahre ja auch dann nicht zum Beispiel beim Zoll mit wie gestern, weil ich das für meine Zuschauer mache, sondern weil ich auch Bock drauf habe.
Ja, klar.
Also nicht so, dass ich ja keinen Bock drauf habe, sondern das einfach nur mache halt für Instagram, sondern, also natürlich gefallen mir die Einblicke und ich habe da auch Spaß dran, halt mit der Polizei mitzufahren und da quasi mal live dabei zu sein, wie sie einen festnehmen und so, ne? Also das, ja, anstatt nur aus der zweiten Reihe, dann aus der ersten Reihe mal zu beobachten, ne? Also schon was anderes.
Verstehe ich voll. Also bei mir jetzt beispielsweise dann auch, ich finde es total geil, interessante Leute wie jetzt auch dich zu treffen und dann einfach mal mit denen über sowas zu quatschen, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, jemanden zu treffen und dann einfach mal so locker drauf loszuquatschen, ne? Ja. Und das ist irgendwie der perfekte Anknüpfpunkt und die perfekte Möglichkeit, dann auch mal so ein bisschen in Kontakt zu treten und mal, ne, so wie bei dir jetzt auch mit den Behörden, mit den Einsatzkräften. Und wenn man daran einfach Spaß hat, dann ist es einem ja scheißegal, was das hinterher bringt. Man freut sich natürlich, dass es was bringt, dass es größer wird, dass es von Leuten angenommen, gesehen wird. Das hundertprozentig. Aber es ist nicht so die höchste Priorität, weil man macht es trotzdem weiter, egal wie gut es oder erfolgreich es jetzt wird oder nicht. Ne? Das glaube ich, wenn man diesen Zustand erreicht hat, dann ist es das Beste, was einem passieren kann, weil man dann immer dadurch einfach ein gewisses Glück erfährt, durch das, was man macht. Und ich glaube, wenn man dann noch so in einem Beruf drin ist, wie bei uns jetzt beiden, also ich bin ja mittlerweile, zumindest aktuell, aus dem Schichtdienst befreit, in Anführungsstrichen, obwohl ich das jetzt nie schlimm fand. Im Gegenteil, man ist sehr flexibel, also hat auch viele Vorteile. Ja. Aber für die meisten ist ja irgendwann der Punkt gekommen, wo man sagt, boah, Schichtdienst müsste ich jetzt nicht mehr machen mit Mitte 50 oder sowas, ne?
Ja, an dem Punkt bin ich jetzt schon, muss ich sagen. Also Schichtdienst muss es jetzt auch nicht mehr sein.
Ja,
also.
Ja. Ich kann es auch nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man mal Schichtdienst gemacht hat ein paar Jahre, dann merkt man auch, oder dann ist man vielleicht auch ein bisschen offener für andere Sachen, zum Beispiel auch mal früher aufzustehen für irgendwelche Events oder dann auch mal eine Nacht durchzumachen, weil man kennt es ja auch schon so. Ja. Wenn man das gar nicht gewöhnt ist und noch nie gemacht hat, immer so ein 9-to-5 montags bis freitags von Anfang an, dann ist das, glaube ich, dann macht einen das noch viel mehr kaputt, wenn man damit einfach nicht klarkommt. Das hilft irgendwie, in diese Abgründe schon reingeschaut zu haben.
Ja, ist so, ja. Aber jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich irgendwie mal also Krankenhaus langsam abschließen wollen würde, ne? Und dann, also wo ich unglaublich Lust drauf hätte, wäre so Pressestelle, Polizei oder so. Mhm. Aber das ist ja ohne Studium.
Wobei.
Schwierig.
Ja. Kommt drauf an, in welchen Bereich man da so reingeht. Mittlerweile, da entwickeln sich ja auch alle so ein bisschen weiter und man hat ja auch viele Externe, die man dann von außerhalb holt. Und wenn man dann natürlich was nachweisen kann und auch zeigen kann, oh, ich kann zum Beispiel sehr gut visuell darstellen, wie irgendwelche Einsätze abgelaufen sind oder wir brauchen jemanden für Social Media oder sowas. Also ich meine, die Kontakte zur zentralen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder zur Personalwerbung hast du ja jetzt auch mittlerweile. Ja, stimmt, ne?
Aber es ist halt auch wieder in Selben.
Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt, das ist von dir natürlich sehr weit weg.
Ja, Niedersachsen hat auch mal Spaß angeboten, irgendwie, dass ich in die Pressestelle bei denen rutschen kann. Aber ist halt Niedersachsen.
Ja.
Ich bin halt auch dann jetzt nicht
noch
weg.
Weiter weg.
Ja, eben. Also irgendwie, ich habe auch schon überlegt, irgendwie Journalismus zu studieren halt, um es zu haben, um dann halt irgendwie in die Pressestelle zu rutschen.
Mhm.
Aber dann muss ich halt auch sagen, dann ist halt alles andere auch wieder vorbei mit Feuerreport, ne? Dann kann ich das halt auch nicht mehr machen, weil also ein Pressesprecher von der Polizei, der halt bei irgendwelchen Polizeilagern in einer anderen Stadt rumhängt und da Fotos macht für die Presse quasi, ist halt auch ein bisschen schwierig.
Ja, das ist man auch schon wieder sehr gebunden, ne? Behördentechnisch. Ja,
eben. Und also ich glaube, am Ende wird es mir locker reichen, glaube ich, aber irgendwie dafür macht mir halt dann auch irgendwie das operative Geschäft als Fotograf quasi zu viel Spaß.
Ja, verstehe ich. Also. Und so eine Selbstständigkeit, weil Also in der Größe, die du jetzt hast, da könnte man ja schon eigentlich so, oder da sind andere, die sind schon lange, dass sie sich dann selbstständig gemacht haben oder vielleicht das als so Haupteinnahmequelle oder Hauptgeschäft so sehen, in der Größe.
Früher war das auch alles leichter, also gerade so mit Zeitungen und so, da hatten die auch alle gut Geld und, aber es gibt kaum
Print
noch,
ist tot.
Ja,
ne?
Genau, Print ist tot halt, außer die Bild-Zeitung, macht ja fast keiner mehr Print. Und die Bild hat auch dann jetzt ihr Lokalteil halt auch nur auf 2 Seiten begrenzt, ne, da reinzurutschen. Da musst du schon die Geschichte haben überhaupt, um da reinzurutschen. Das gelingt auch ab und zu mal. Der WDR kauft auch nicht mehr das wie früher. Also es muss schon echt was Exklusives sein oder echt was Spannendes, dass sie es kaufen. Und also jetzt hauptberuflich nur Blaulicht machen, ist, glaube ich, echt unmöglich.
Außer man ist schon Teil vom Blaulicht, ne?
Ja, genau. Aber Instagram-mäßig Geld zu verdienen. Natürlich kriege ich immer wieder irgendwelche Kooperationsanfragen, aber irgendwie...
HelloFresh?
Ja, genau, wenn die mich anfragen würden halt, also wie soll ich das halt einbinden? Und ich habe da auch keinen Bock drauf. Also es ist irgendwie, ich habe so ein paar Kooperationspartner, aber davon habe ich auch überall was. Zum Beispiel die Waldbrandklamotten zum Beispiel habe ich natürlich gesponsert bekommen. Irgendwelche Brandschutzschuhe, wenn ich mal mitfahre irgendwo. Klamotten, wenn ich mal irgendwo mitfahre. So, das habe ich alles und so Kooperation.
Ja, sowas Funktionales dann, ne?
Ja, also wo ich halt auch selber was von habe.
Ja.
Also ich würde jetzt niemals irgendwie, wenn irgendeine Werkzeugmarke halt mich anfragen würde, mal, wenn mir einen neuen coolen Hammer, kannst du mal auf deinem Tisch da rumhauen irgendwie und den zeigen? Da würde ich sagen, nee, sorry.
Ja, das habe ich mir aber auch immer gedacht. Also ich habe ja auch hier und da, muss auch sagen, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich Werbung geschaltet hier über den Podcast, obwohl ich das in der Größe sicherlich schon auch länger hätte machen können. Aber ich dachte mir auch immer, zum einen nervt Werbung natürlich auch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist jetzt auch nicht kostenlos, so einen Podcast zu machen. Das kostet natürlich im Monat schon und seit 5 Jahren. Also in 2 Monaten sind es dann tatsächlich genau 5 Jahre auf den Monat genau, die ich den Podcast schon mache. Und das kostet jeden Monat Geld. Aber ist natürlich auch, ich sehe das als Hobby an und das macht mir auch Spaß. Und auf der anderen Seite, bei plus minus null rauszukommen, wäre natürlich auch geil. Aber da muss es auch passen. Zum einen soll es irgendwie nicht nerven, es soll angenehm eingebunden sein. Kann ich ja jetzt mal gerade hier fragen an alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Werdet ihr bereit, mir Werbung anzuhören? Nee, aber das muss einfach passen. Wenn ich dann, HelloFresh finde ich immer so ein geiles Beispiel. Wenn du dann erzählst, ja, und dann habe ich hier gerade wieder mit dem Bestatter gesprochen. Ja, und dann war da wirklich eine Leiche, die hat da 3 Monate gelegen. Und wo wir jetzt gerade beim Thema nicht mehr frisch sind. Genau. HelloFresh hat aber jetzt wieder richtig frische, tolle Angebote. Aber jetzt
wird eingebunden.
Ja, genau. Also. Man muss nur irgendwie diesen Übergang hinbekommen, genau, ne? Ja. Perfekt anmoderieren, aber da denke ich mir dann so, das ist einfach irgendwie unpassend, vielleicht auch gerade in dem Moment gar nicht so angemessen für das Thema, über das man da spricht, wenn es dann doch mal ein bisschen ernster zugeht oder sowas, aber wenn es da irgendwas gibt, was halt gut passt oder was irgendwie gut reinpasst oder ich vielleicht auch irgendwas davon habe, die meisten Kooperationen in Anführungsstrichen, die ich bis jetzt hatte, war eher so für Gewinnspiele, wo ich dann aber auch nur gesagt habe, ey, kann ich vielleicht was von euch bekommen, was ich wieder an die Follower weitergeben kann, da hatte ich jetzt nichts von. Also im Sinne von, ich kann denen natürlich was verlosen, aber ich selber hatte nichts davon. Ne? Deswegen.
Was wäre so dein Traumkooperationspartner?
Oh, ey, das ist eine gute Frage. Also wenn du jetzt irgendwie so einen Shop hättest für, wenn ich Ausrüstungsgegenstände oder sowas, ne, bei der Polizei, das wäre natürlich immer gut. Aber die meisten anderen Sachen, das ist halt das Problem bei der Polizei. Was passt gut zur Polizei? Ich hatte zum Beispiel ja auch schon mal eine Folge über so Krimispiele, also so Escape Games, die du zu Hause spielen kannst. Sowas passt natürlich gut, aber das so richtig als Kooperationspartner zu machen, also so längerfristig oder sowas, ist natürlich auch wieder schwierig. Aber ansonsten ist Polizei halt immer so sehr in der eigenen Blase.
Ja, ja. Das ist bei mir aber auch so.
Das ist schwierig.
Also ich
ne?
kann jetzt, also ja.
Canon oder so.
Ja, aber, da haben sie sogar irgendwie. Wenn man da auf der Website ein bisschen rumklickt, da hatte ich mich mal informiert, weil das ist auch wieder so eine Nische halt, die auch eigentlich ja für die interessant ist, weil es gibt ja auch keine Fotografen.
Ja, genau.
Also das wenig Fotografen, also es gibt tausende Sportfotografen, tausende Vogelfotografen und keine Ahnung was, aber der mal richtig mit den Kameras ins Feuer geht und so, das gibt es ja wenig.
Um dann damit werben zu können, hier, unsere sind feuerfest.
Ja, so nach dem Motto oder halt geile Action-Shots und keine Ahnung was.
Ja, ja.
Aber da haben die auf ihrer Webseite schon irgendwie, wenn man da dreimal geklickt hat, keine Kooperationsanfragen, bla bla bla.
Da braucht man wahrscheinlich auch wieder Kontakte.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Jetzt mal für die Technik-Freaks unter uns, will ich sagen, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, den das interessiert. Was benutzt du denn eigentlich für Kameras? Du sagtest gerade 2 Kameras, eins mit Tele, eins mit einem, sagen wir mal, mit einer normalen Brennweite. Wahrscheinlich auch einfach, weil es viel zu lange dauern würde, jetzt jedes Mal das Objektiv zu wechseln. Man kennt es für verschiedene Shots. Ich zum Beispiel habe nur eine Kamera und ich habe immer die GA4 benutzt damals von Lumix. Und die konnte halt Fotos und die konnte filmen. Deswegen ist das so ein Allrounder gewesen, aber für nichts so mega geil. Ne? Was benutzt du?
Ich bin überzeugter Canon-Nutzer schon mal. Also Nikon und Sony und so, das ist nicht so mein Ding. Ich habe jetzt vor kurzem umgestellt auf spiegellos, zumindest ein Teil meiner Flotte quasi.
Okay.
Ich habe jetzt die Canon R5 Mark II. Das ist so das Flaggschiff von Canon in der Fotobranche, würde ich sagen. Ich habe darauf ein 2470 als Daily Driver, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und die zweite ist noch eine Spiegelkamera, das ist die 5D Mark IV mit dem 70-200 2.8, das Weiße von Canon, was jeder kennt.
Und da ist dann auch, also da hast du dann schon die Möglichkeit, auch von weiter weg ganz gute
Also manchmal hätte ich schon mal gern ein paar hundert Millimeter mehr.
Ja.
Aber
ja gut, da gibt es ja auch kein Limit, ne? Was ich da schon mal gesehen habe, irgendwie, wo jemand aus 12 Kilometer Entfernung in irgendein Zimmer rein fotografiert.
Ja, das ist, aber da ist auch preislich dann kein Ende.
Ja, das also Objektiv war auch irgendwie einen Meter lang oder so.
Ja, ja. Also die kosten dann aber auch schnell 45.000 Euro und so. Also ist wirklich geisteskrank.
Wobei die beiden, die du jetzt genannt hast, die sind ja jetzt auch nicht günstig in dem Sinne. Also zumindest gerade die erste Variante, ne?
Ja.
Der Canon. Da muss man dann auch wieder sagen, ja, sowas kostet natürlich auch Geld. Man hat natürlich auch was davon, einfach persönlich irgendwie. Aber man darf nicht unterschätzen, wie viel Equipment, wenn man so in den Technikbereich reingeht, so kosten kann.
Und da muss ich ja noch überall hinfahren, ne? Also brauche ich Autosprit.
Ja.
Und ich habe das Auto jetzt seit Dezember 2023 und habe gestern die 68.000 geknackt.
Alter Falter.
Das war ein Neuwagen. Also
das ist ordentlich.
Ich würde sagen, schon 50% der Strecke wahrscheinlich schon irgendwas für Blaulicht halt.
Hm.
Oder für Instagram, sag ich mal.
Deswegen, klar, das gehört also auch dazu natürlich, ne? Also, dass du immer sehr viel fahren musst, weil du einfach super viel unterwegs bist.
Dann jetzt auch 1. Mai zum Beispiel, fahre ich nach Paris.
Ja. Auch mit dem Auto?
Mit dem Auto.
Ah, okay.
Also, da hatte ich erst überlegt halt, weil die Franzosen sind ja ein bisschen anders in der Einstellung zur Demonstration, ne? Die zünden da ja auch gerne mal irgendwas an.
Ich wollte gerade sagen, das geht da schon ein bisschen heftiger.
Genau.
Wobei, wenn man hier so 1. Mai sich anguckt oder auch vielleicht mal so 3. Oktober oder so.
Obwohl, also 1. Mai war ich Berlin 2022, glaube ich. Das erste nach Covid, glaube ich, wo die ersten großen Demos wieder waren.
Ja.
Also ich muss sagen, das war relativ lahm. Also das war halt wie immer halt ein paar Schubse und ein brennender Mülleimer halt. Letztes Jahr war ich in Hamburg. Das war gar nichts. Also war wirklich tote Hose, da ging gar nichts. Deswegen habe ich gedacht, jetzt.
Jetzt will ich mal da, wo wirklich was abgeht.
Wahrscheinlich wird das dieses Mal der friedlichste 1. Mai.
Hast du ja schon gesagt, überall, wo du immer mit dabei warst, ne?
Ja,
also ich sag mal so, ich würde es dir ja auf der einen Seite wünschen, dass da ein bisschen was abgeht. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass es immer so wenig wie möglich ist, überall. Aber da generiert man natürlich nicht so geile Bilder.
Und das sind ja auch wieder, also gerade 1. Mai Paris sind ja schon super viele Bilder entstanden, die auch jeder kennt irgendwie. Die meistens ja schon schlimm sind. Also ich kann mich an ein Bild erinnern, 2017 oder so, wo so ein Molotow-Cocktail auf so einen Polizisten geflogen ist, der da am Brennen war, ne? Also das ist ja, also das muss ich jetzt auch nicht haben. Aber irgendwie wo so ein vermummter Demonstrant so eine Rauchgasgranate da, Tränengasgranate da wieder zurück zur Polizei schießt.
Ja.
So, das sind so ja die typischen Bilder in Frankreich, die man da bekommt und das
auch sehr aussagekräftig, weil natürlich auch Polizei da ein bisschen anders aufgestellt ist und auch, ich nenne es jetzt mal, einsatztaktisch ein bisschen anders vorgeht.
Ja, rigoroser vor allem.
Mhm.
Also nicht so Streicheleinheiten, sondern die schießen ja direkt mit ihren Granatwerfern da.
Gummigeschosse.
Tränengas.
Tränengas, also Sachen, die teilweise auch hier gar nicht erlaubt sind in Deutschland so auf die Art und Weise. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, ne? Es gibt ja immer mehrere Blickwinkel darauf.
Auf G20 hätte man es gebraucht vielleicht.
Ja gut, G20 ist ein ganz anderes Level gewesen, ne? Also da hätte man wahrscheinlich eher die Bundeswehr gebraucht in vielen Bereichen als die Polizei. Das war schon recht krass. Ich muss auch immer daran denken, als du das vorhin so erzählt hast, so von einigen Einsatzbereichen. Kennst du den Film Civil War?
Nein.
Aus dem letzten Jahr.
Ich bin nicht so der Filmegucker.
Ja, wenn du dich hier, wir sitzen ja gerade in meinem Wohnzimmer, wenn du dich jetzt mal hier so umguckst, bei mir ist es ein bisschen anders hier, filmetechnisch.
Ja, ich sehe schon.
Sind so ungefähr, glaube ich, so 2000 DVDs und Blu-Rays, die jetzt hier um uns herum stehen in den Schränken. Vielleicht bin ich da ein bisschen kleiner Freak, zugegebenermaßen. Aber letztes Jahr im Kino ist tatsächlich, also der könnte dich auch wirklich interessieren. Das ist ein cooler Film von A24, so ein Produktionsstudio. Civil War heißt der. Der spielt so in einer nahen Zukunft in den USA und geht darum, dass, ich glaube, von der irgendwie Washington Post oder New York Times oder sowas, also es ist gerade ein Civil War halt ausgebrochen, kurz vorher in den USA. Und der Großteil der USA ist einfach ein Schlachtfeld. Und dann gibt es da halt sehr viele Journalisten, und das ist aber extrem realistisch gemacht auch, die dann in diese Kriegsgebiete reinfahren und dann versuchen da das möglichst irgendwie zu begleiten und geile Videoaufnahmen, aber vor allen Dingen auch geile Fotoaufnahmen zu bekommen. Und da ist dann so eine junge Journalistin, die ist eigentlich nicht so richtig Journalistin, aber wird sie gerne werden. Keiner will sie mitnehmen, weil das sind natürlich alles erfahrene Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben davon. Und sie versucht da jetzt irgendwie reinzukommen und schmuggelt sich mehr oder weniger dann mit so an die Frontlinie, weil sie weiß, oh, jetzt bald könnte vielleicht der Krieg vorbei sein. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, ein paar gute Bilder zu bekommen. Und das ist schon so sehr, also so wie ich es mir vorstelle, auch schon sehr nah an der Realität für so Kriegsreporter oder sowas. Und ich glaube, für jemanden, der sowas halt auch wirklich macht, so im Blaulichtbereich, könnte das schon wirklich interessant sein. Ich meine, wenn man jetzt nie Filme guckt oder sowas, ne, okay, dann...
Aber das hört schon, also gerade so Kriegsreporter, das ist auch super interessant und das würde ich auch vielleicht sogar machen. Also es gab eine Zeitung, die hat mich mal angefragt, wo Syrien befreit worden ist von Assad, ob ich da mitkommen möchte. Ich wäre da sofort mitgekommen, ich hatte aber leider keine Zeit. Mhm. Und dann wäre ich da...
Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Also hier bei den, ich nenne es jetzt mal eher zivileren Einsätzen, die hier dann so stattfinden, da hat man ja noch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Punkt, wo du weißt, wenn ich jetzt so 50 Meter Abstand halte, bin ich raus aus dem Gefahrenbereich, da kann mir nichts passieren. Aber in so einem Kriegsgebiet, die Bomben interessiert nicht, ja, ob bei dir Presse draufsteht auf der Weste oder nicht.
Ne? Die Soldaten ja auch nicht im Zweifel.
Genau, die also, wissen es vielleicht auch ja, gar nicht eben. Von Weitem. Die sehen, ja, da bewegt sich was oder so. Ne? Also das ist schon was ganz anderes und kann ich jetzt auch gar nicht so tun, als hätte ich Ahnung von, was ich da rede. Weil
ich habe auch, ne, null Ahnung von.
War nie bei der, ja, Bundeswehr und war auch nie im Kriegsgebiet, Gott sei Dank. Hoffe, ja,
aber
das passiert aber, auch nie.
Aber das ist ja schon realistisch. Ne? Also wenn ich als Journalist in so einer Stellung hänge, die jetzt, sagen wir mal, jetzt in dem Beispiel halt Russen, da merken, dass eine Stellung ist und die, mhm, wissen, dass halt Ukrainer drin sind, natürlich schießen die da drauf.
Ja, klar.
Die werden sich jetzt nicht denken, ach guck mal, der Jan hängt da drin, der arme Journalist, der will ja nur zeigen, wie böse Russland ist und wie gut Ukraine, so nach dem Motto. Dann machen wir jetzt mal nichts. Natürlich schießen die da drauf. Und, mhm, also ich habe auch genug Kollegen, die schon im Kriegsgebiet waren und auch wirklich schlimme Geschichten erzählen, was sie da auch gesehen haben oder wie knapp die da irgendwelchen Sachen entgangen sind und so.
Also auch Journalistenkollegen jetzt? Oder?
Ja. Also ich kenne einen, der gefühlt war in allen Kriegen, die letzten Jahre, Syrien war da dabei, Ukraine war da dabei, mehrfach auch schon. Also was der da auch teilweise erzählt, ne, das ist schon, und da denke ich mir auch immer so, ob ich das dann haben muss, aber es sind halt auch schon wieder so Bilder, die Welt halt sehen will, mhm, und die auch gezeigt werden müssen, ne.
Das also, wollte ich gerade sagen, ne, wo wir vorhin schon drüber gesprochen, ja, hatten, die vielleicht auch eine gewisse Wirkung haben, um auch mal zu zeigen, man hört immer von allen Seiten verschiedene Sachen und zwar egal jetzt, sag ich, komplett wertneutral, ob wir jetzt hier in Israel, Gaza sind, ob wir in der Ukraine, Russland sind, ob wir in Syrien sind oder auch jetzt natürlich noch vor einigen Jahren dann irgendwie Irak, Afghanistan und sowas. Die Leute, die da hinfahren und versuchen, das wirklich möglichst neutral darzustellen, was die dann da wahrnehmen, das sind auch krasse Menschen, die wirklich der Welt ermöglichen, sich nicht nur aus irgendwelchen Informationen von Medien oder sowas, wenn das sind ja auch Medien, ne, aber sich von irgendwelchen Nachrichtensendern oder sowas dann informieren zu lassen, sondern die halt wirklich so ein bisschen zeigen können, wie es da wirklich abgeht und auch wirklich diesen Schrecken des Krieges. Und das muss auch irgendeiner zeigen, um zu zeigen, wie schlimm Krieg ist.
Das kriegt auch keine Aufmerksamkeit, muss man ja sagen. Ne? Also gerade so, das beste Beispiel ist ja Aktenzeichen XY.
Mhm.
Wenn die da mal irgendwie über einen Fall berichten, das auch dann aufbereiten, quasi mit so einem Filmchen machen die ja dann immer. Das, also ich glaube schon, dass da mehr Leute darauf achten, zum Beispiel jetzt mit dem Westerwaldkiller.
Ja.
Also, wenn da so viele Leute nicht drüber berichten würden, da wird in irgendeinem Zeitungsbericht quasi stehen, man hat 3 Leute umgebracht, aber der hat ein Gesicht, der Mann, der wird ständig drüber berichtet. Ich glaube schon, wenn wir den jetzt sehen würden oder die Hörer oder wer auch immer, dann würde man vielleicht schon denken, ach guck mal, den könnte man vielleicht mal erkannt haben und, mhm, dann, also, so, wenn die Medien halt nicht drüber berichten, wird das nicht drüber berichtet, es gibt keine Aufmerksamkeit, ne?
Ja, also, auf jeden Fall, das hat schon eine gewisse Relevanz. Das hat natürlich auch da nochmal, also ich glaube, wenn man in so ein Kriegsgebiet reingeht als Journalist, dann wird man auch eine ganz andere Vorbereitung bekommen.
Ja, ja, auch mit so Survival-Training und so.
Genau, man macht da halt Training, wie man sich dann zu bewegen hat, welche Ausrüstung, ja, man hat, man ist ja ganz anders ausgerüstet. Man wird da Erste-Hilfe-Kurse machen, vor allen Dingen, was so...
ja, kritische Blutungen und so.
Kritische Blutungen, genau, Critical Bleeding Kurse oder sowas angeht, Tourniquet anlegen und was es da nicht noch alles gibt. Und das muss man da wahrscheinlich auch wirklich machen, weil man es braucht und nicht nur einfach, weil es good to know ist.
Ja, ist so, ja.
Aber
es gibt auch genug Videos, ne? Also gerade jetzt Ukraine-mäßig ist ja so der erste richtige Krieg, wo so richtig alles gefilmt wird, auch mit den Drohnen und so, da gibt es ja, genau. Tausend Bilder.
Super technologisch auch das Ganze.
Ja, eben, also da gibt es ja, das ist also der digitalisierteste Krieg, den man so irgendwie jetzt mitbekommen hat. Da gibt es ja tausend Videos, wie irgendwelche Journalisten angegriffen werden oder plötzlich fahren die da im Auto da durch irgendwelche relativ nahe Grenze und dann wird plötzlich auf die geschossen oder so. Das ist ja, also ich würde sagen, nicht normal, aber das ist ja schon Standard da, würde ich sagen. Also das ist ja,
ja völlig geisteskrank also, teilweise. Ja, leider ja. Also ich glaube, das wäre was ich nicht machen wollen würde, wenn, ja,
zumindest
wenn ich die Wahl
mehr.
Hätte.
Also ich glaube, so für die persönlichen Erfahrungen würde ich es, glaube ich, schon mal machen. Aber da muss es auch ein ausgewählter. Also ich würde jetzt da nicht irgendwie direkt in die Front.
Mhm.
Oder zumindest, also ganz am Anfang, Ukraine-Krieg zum Beispiel, da hätte ich es, glaube ich, noch gemacht, weil das war ja, ich will jetzt nicht sagen, humaner Krieg, ne? Also kein Krieg ist ja human, aber da war es ja noch relativ im Rahmen alles, aber jetzt ist ja einfach nur noch außerhalb der Spielregeln quasi einfach drauf.
Ja, das klar, ist ja auch komplett unkontrolliert.
Ja,
ne?
Eben, da musst du ja nur noch Glück haben, dass du da nichts, also dass du da einfach wieder rauskommst.
Ja.
Aber so Syrien und so auch zum Beispiel, was mich super interessieren würde, mal einen Tag mit den Taliban in Afghanistan oder so. Das will ich schon mal machen. Weil das sind ja.
Hat man da die Möglichkeit hin zu sowas?
Ja, es gibt also die Taliban haben Pressestelle quasi. Da kannst du als ausländischer Journalist mal anfragen.
Okay.
Und dann sagen die ja oder nein. Aber das sind ja, also ich glaube, wenn man sich da nach deren Spielregeln, glaube ich, benimmt, hat man da relativ gute Karten, wieder rauszukommen halt.
Ach, krass.
Also ich würde schon mal irgendwie einen Tag da mit denen da, also natürlich sind da komische Menschen und auch keine guten Menschen, aber irgendwie schon spannend.
Ja klar, also spannend ist das hundertprozentig. Ja. Aber da muss man auch aus einem gewissen Holz geschnitzt sein, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch.
Was du aber, glaube ich, auch zu großen Teilen bist, ne? Viel Erfahrung macht das ja auch. Da muss man aber schon Bock drauf haben, auf sowas, ne?
Ja.
Um das dann zu machen.
Aber es ist wieder so eine Aktion dann, die halt dann irgendwie wieder so spontan ist und die man dann einfach mal fürs Leben auch so gemacht hat, ne? Weil ich glaube, die wenigsten Leute können sagen, ich war mal einen Tag mit den Taliban unterwegs. Ja. Also
ich glaube auch. Ja. Aus verschiedensten Gründen.
Ja,
auch.
Ja, eben, ja.
Ja.
Aber ich glaube so, ist schon spannend. Also deren Welt mal so kennenzulernen und so, ne? Also.
Gibt es denn noch irgendwelche so Dinge, die du, wo du jetzt sagen würdest, boah, das sind Sachen, die habe ich auf jeden Fall gelernt. Jetzt mal einige Sachen hattest du ja gerade schon genannt, zum Beispiel sich nicht anderthalb Meter vor einen SEK-Beamten stellen, wenn der gerade im Einsatz ist oder da gerade rauskommt bei einem Zugriff oder sowas. Aber irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, die in den letzten Jahren, die habe ich wirklich so als Learnings, wenn man das Neudeutsch jetzt nennt, mitgenommen, um die umzusetzen?
Im Einsatzbereich quasi, meinst du?
Ja genau, also während deines Hobbys jetzt, deiner Arbeit.
Wenn ich an eine Stelle komme, was
ich
unterlassen sollte.
Ja, generell, kann ja auch was Positives, Negatives sein, was du mitgenommen hast.
Also meistens immer sich beim Einsatzleiter erstmal vorzustellen, wenn es irgendwie passt. Erstmal Hallo zu sagen, ich bin da. So, das ist immer ein guter Punkt, um schon mal akzeptierter zu sein, wenn man die Leute nicht kennt. Und gerade so bei so Polizeilagen sich lieber einen Schritt zurückhalten, anstatt so nah dran. Auch gerade wenn irgendwie, es gibt ja Bereiche, die sind ja ein bisschen negativ zu sprechen auf die Presse. Also Clankriminalität, Rocker und irgendwie sowas, ne? Da vielleicht noch mehr zurückhalten. Oder man macht ganz oft die offensive Art und geht direkt zu den, zum Beispiel jetzt zu der Familie zu, sagt mal, ich bin von der Presse.
Also du redest jetzt auch von dem polizeilichen Gegenüber dann aber in
Ja, genau, also das stimmt, das ist ein gutes Beamten, das polizeiliche Gegenüber. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass da irgendwelche Konflikte gab. Und ich wusste, dass das eine Großfamilie ist zum Beispiel. Dann, also entweder nehme ich dann alles in die, also meinen ganzen Mut in die Hand und gehe dann zum Chef. Und sag mal, ich bin von der Presse, ich wollte jetzt hier drüber berichten, aber es geht gar nicht so grob um euch, es geht eigentlich nur um den Polizeieinsatz und so. So, und also entweder sagen die ja, cool, okay, aber guck, dass er unsere Familie da raushält, so nach dem Motto.
Mhm.
Oder die sagen halt nein, dann mach ich es halt trotzdem, aber versuch was halt trotzdem wert halt.
Ja, okay.
Oder zum Beispiel so Rocker-Gruppierungen und so, das ist eigentlich auch, mit denen kann man es auch reden. Also mit der Polizei arbeiten die halt nicht zusammen.
Mhm.
Aber so, man muss halt auch sagen, negative. Also wenn die Presse mal wieder schreibt, irgendwie die Hate Angels haben das und das halt gemacht, dann ist das ja auch für deren Image halt gut, ne? Also,
ja, die wollen ja so
ja,
auftreten
eben, ja,
in vielen
eben, genau.
Bereichen. Ne?
Und deswegen kann man, also das muss man halt auch raffen. Aber ich hatte noch nie zum Beispiel eine Lage, wo ich persönlich bedroht worden bin von irgendwem. Also entweder renne ich halt schnell genug oder ich spreche halt vorher mit denen. Aber was auch immer, zum Beispiel bei so einer Schießerei in Düsseldorf war mal, so da war direkt so eine ominöse Bar gegenüber, wo die ganzen Leute da auch dann standen und so. Das war auch so typisches Polizeiklientel, würde ich sagen. Und dann bin ich halt hingegangen, hab gesagt habe, ich bin von der Presseabteilung was mitbekommen. So, entweder erzählen die halt oder erzählen nicht, aber dann wissen die Hauptsache, wer du bist und so, dann akzeptieren die dich immer mehr. So, das ist immer so ein Ding. Und zum Beispiel irgendwie so, Kamera kann natürlich auch provozieren. Gerade wenn man so bei tödlichen Unfällen ist, die Angehörigen sind vor Ort oder so, ja, dann warte ich halt, bis die Angehörigen weg sind oder gehe halt gar nicht hin oder warte, bis das VO-Team da ist, dann ist das ja meistens eh schon Stunden vorbei.
Ja, ja.
So zum Beispiel oder ja, also irgendwie, ich entwickle gutes Gespür dafür halt, was okay ist und was nicht. Natürlich stehe ich auch manchmal falsch oder ecke auch mit manchen Polizisten halt an, aber da kann man eigentlich in der Regel dann nach dem Einsatz drüber reden, weil ich bin im Stress, die Polizei ist im Stress. Ich will meine Bilder, die Polizei halt will halt da in Ruhe weiterarbeiten, das kann ich auch nachvollziehen, aber ja, also ich habe halt auch ein Recht, Polizei auch. Und ich weiß auch halt, wie gesagt, dass die Polizei am längeren Hebel ist erstmal, deswegen halte ich mich da zurück, aber am Ende kann man immer vernünftig drüber reden und ich hatte, also es gibt, glaube ich, keine Polizisten, die mich richtig hassen. Also, ja, doch. Also zweimal hatte ich so ein richtiges Diskussionsgespräch, das war auch mit Dienstaufsichtsbeschwerde und so.
Oh, krass. Also, aber, die du dann eingereicht hast.
Ja, 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 genau. Ja, okay. Aber das war halt auch völlig drüber. Bei einem habe ich mich, also bei einem habe ich mich danach noch entschuldigt. Das andere ist halt dann einfach so belassen worden. Aber ja.
Ja, muss man auch sagen, auch bei der Polizei gibt es Idioten, ne?
Ja, eben, ja.
Also.
Und das eine, wo es einfach so belassen wurde quasi, ich erzähle erst, wo ich mich entschuldigt habe, das war eine Absperrung. Das war ein Brandeinsatz, die Polizei war abgesperrt. Und eine Kollegin hat gesagt, ich darf durchfahren. Das hat der andere Kollege aber nicht mitbekommen. Und ich bin quasi durchgefahren, wollte direkt auf der rechten Seite parken, also direkt hinter der Polizeiabsperrung quasi. So, und dann ist er halt wie so ein Tarantel auf mich zugerannt gekommen, hat mir gegen meine Scheibe geschlagen. Hat gesagt, auf einmal, spinnst du eigentlich, hier ist abgesperrt, bla bla. So, und dann war er natürlich so in Rage geredet und ich habe mich so erschrocken und ich hab ja die Erlaubnis bekommen quasi von der Beamten, dass ich dann auch halt hochgefahren bin. So, und da war es auf beiden Seiten, aber ich habe am Ende, ich will gar nicht wissen, wie oft an so einer Polizeisperre irgendeiner durchfährt.
Ja,
so, deswegen konnte ich ihn, ja eben, genau, deswegen konnte ich ihn halt auch verstehen. Ja. Und da habe ich mich auch entschuldigt, danach bin ich sogar da am nächsten Tag sogar noch zur Wache gefahren, in Köln war das, und habe mich dann nochmal persönlich bei ihm entschuldigt halt für mein Verhalten, der hat sich dann auch entschuldigt und das war einfach ein Kommunikationsproblem.
Ist ja so ein Missverständnis, ja, in dem Moment. Also, genau wie du jetzt auch gerade sagst, also wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich irgendwo abgesperrt habe, also wirklich zwei Spuren, ne, eine in jede Richtung, zwei Fahrstreifen und man stellt sich quer mit Blaulicht an, mit dem Fust-KW, also mit dem Funkstreifenwagen, auf die Fahrbahn, stellt sich dann davor, sogar mit Weste und Mütze und der Kelle, also wo dann halt Stopp Polizei steht davor und noch die Hand hoch, ne, dass hier keiner durchfahren soll. Und was machen die?
Voll mal Gehweg.
Genau, ja. Genau das, ja, die, ja, fahren das, über den Gehweg.
Ja, ja,
und denkst du so, was zum oh, das muss ich piepen. passiert hier gerade? Also, man kann es nicht noch deutlicher machen, dass da niemand herfahren soll, vor allen Dingen, weil man da ja auch steht und niemand da durchlässt. Also es gibt ja immer Möglichkeiten oder will ich jetzt nicht hier jemandem als Tipp geben, aber es gibt immer Gründe, warum jemand vielleicht dann doch noch durchfahren kann, je nachdem, wo die Absperrung ist, zum Beispiel, wenn man da wohnt.
Ja.
Das heißt ja dann, wir sperren ab, damit da keiner reinfährt zum Unfallort. Aber wenn jemand direkt hinter der Absperrung rechts rein muss, um da zu seinem Haus zu kommen, okay, das kann natürlich sein. Ist aber natürlich auch überprüfbar. Steht da dann vielleicht auf dem Ausweis drauf oder sowas. Das machen wir dann ja auch. Aber da fahren Leute wirklich über den Gehweg, so nach dem Motto, ach, habe ich gar nicht gesehen, dass hier gesperrt ist.
Oder dann, ja, ich muss ja nur da vorne hin.
So, ja, genau, ich fahre hier immer durch.
Ja, ja,
genau. Ja, jetzt aber offensichtlich nicht, weil da hinten ist Vollsperrung.
Oder ich wohne da hinten.
Ja,
genau. So, ja, das sind ja.
Hä?
Deswegen konnte ich ihn verstehen.
Ja, ja, klar.
Und ich bin halt böse geworden, er ist böse geworden. Das war am Ende dann halt einfach Diskussion auf beiden Seiten und keiner wollte es einsehen. So, na, auf jeden Fall, das hat sich geregelt. Aber das eine war, es war ein Verkehrsunfall in Leverkusen und das war eine vierspurige Straße, also zwei außerorts, zwei innerorts. Und da ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, gegen Baum gefahren, das typische halt. Und die Polizei Köln hatte schon Pressehof ausgelöst. Also die Presse war offiziell eingeladen, sag ich mal. Also,
das ist ja eine der Leitstellen, die das macht.
Ja, ne? Genau, Köln. Genau. Die haben dann halt Info rausgeschickt, dann bin ich da hingefahren. Der Unfall war außer, also stadtauswärts. Und da war natürlich auch gesperrt, Gehweg sowie Fahrbahn. Und auf der anderen Seite lief aber noch alles. Also stadteinwärts lief beide Fahrspuren plus Gehweg.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal mit der Kamera natürlich da vorbei, auf hinten auf den Gehweg quasi und gucke, ob sich das überhaupt lohnt oder halt, ob ich fahren kann. Verletzte waren schon alle weg, Rettungsdienst war schon weg und alles war erledigt quasi. Und dann kam so ein junger Polizeikommissar auf mich zugerannt und das merkt man ja dann, da wusste ich schon, jetzt gibt's Ärger. So, und dann durfte ich da nicht weitergehen. So, neben mir standen Familie mit Kind im Kinderwagen, die durften natürlich vorbei, aber weil ich Presse bin und die Presseanlaufstelle da hinten ist, durfte ich nicht vorbei.
Das ist eigentlich bescheuert, das wird, eigentlich ist es ja sogar eher andersrum, ne?
Mit, als ja,
Presse
eben.
Hat man schon eher ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Ja, eben. Und das war halt auch offizieller Gehweg, war nichts gesperrt und ich wollte einfach nur gucken, ich wollte ja nicht mal ein Foto machen, ob es sich überhaupt lohnt, noch überhaupt zu warten. So, dann hat er mich da belehrt, warum ich hier nicht durchgehen dürfte und bla 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 bla. So, dann bin ich natürlich auch böse geworden. So, und am Ende war es eine Riesendiskussion, er wollte mir einen Platzverweis erteilen. So, dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt den Kindergarten mache ich nicht mehr mit. Und dann bin ich halt gegangen. So, und danach habe ich halt gedacht, nee, das läuft so nicht. Und dann habe ich in den Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. Das war dann auch ein Thema beim, ich weiß gar nicht, wer kriegt das da, Polizeipräsident oder so. Auf jeden Fall relativ weit oben.
Also erstmal zumindest der Wachleiter, ne, im Normalfall, je nachdem, wo es hingeht. Und das wird dabei bei den Dienstweg sicherlich weiter nach oben gehen. Ja. Erst recht, wenn es was Öffentlichkeitswirksames ist. Ne?
So, und das ist halt dann so belassen worden. Also so ein Dienstaufsichtsbeschwerde ist natürlich immer ein schlechter Eintrag so fürs Dings, aber da man mit ihm ja gar nicht reden konnte und der hat es auch wirklich nicht verstanden. Und ich würde schon sagen, dass ich einer bin, der mit dem kann man gut reden und wenn man richtige Gründe hat halt, dann ist es auch okay. Aber in der Zeit, wo wir da diskutiert haben, sind bestimmt 5 oder 6 Leute noch vorbeigegangen und haben sogar Handyfotos gemacht vom Unfall und so. Und der hat dann einfach ein persönliches Problem mit der Presse. So, und deswegen durfte ich nicht durch und ja.
Ja, also es gibt halt immer 2 Seiten, ne, ja. bei dem Ganzen. Und wenn man normal kommuniziert und ja, vor allen Dingen, wenn man da jetzt im Endeffekt vom Fach ist, also so wie du ja jetzt auch, das ist ja nicht das erste Mal, du läufst da ja nicht zum Spaß irgendwie vorbei. Und bei dem anderen ist es aber ja eigentlich ähnlich, ne? Der sollte das ja eigentlich wissen, wie es ist, wenn da Presse vorbeikommt oder wie man mit denen spricht, auf eine angemessene Art und Weise. Dann sollte es da auch irgendwie immer eine Mitte geben, in der man sich treffen kann, ne? Bei sowas. Aber ja, ich meine, kann ich natürlich auch nichts zu sagen, ich war nicht dabei.
Ja, aber das waren die einzigen, aber wirklich die beiden Male, wo ich mit einem gezofft habe.
Und so oft, wie du ja schon unterwegs warst, dass es eigentlich nur 2 solche Fälle gab, wovon eins jetzt auch noch eher ein Missverständnis war, zeigt ja aber eigentlich auch schon, dass es Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt.
Gott sei Dank.
Dass die meisten damit auch schon wissen, umzugehen. Ne?
Ja. Aber ich weiß gar nicht, ist das in der Schule so, dass Pressearbeit gelehrt wird?
Wirklich absolut gar nicht. Also man muss sagen, rein polizeilich ist es eigentlich eher so, dass die normale Einsatzkraft auch eher nicht mit der Presse interagiert und auch nicht interagieren sollte, weil die hat natürlich auch immer am wenigsten Informationen, so grundsätzlich. Wobei natürlich, wir sprechen jetzt hier dann vielleicht von Großlagen, wo viele Einsatzkräfte auch mit dabei sind. In vielen Einsatzsituationen ist ja nur ein Streifenwagen mit einem 2er oder mittlerweile durch die Praktikanten vielleicht auch noch ein 3er-Team vor Ort. Aber die eigentliche Aufgabe vor Ort, mit der Presse zu interagieren und in Kontakt zu treten, hat der Einsatzleiter beziehungsweise der Dienstgruppenleiter, wenn er dann da vor Ort ist. Oder bei größeren Lagen, die dann vielleicht schon als BAO geführt werden, also so eine besondere Aufbauorganisation, wo man dann auch schon eine Pressestelle vielleicht hat oder was vor Ort und ein Pressesprecher vor Ort ist oder sowas, dann macht das natürlich die Pressestelle und der Pressesprecher an sich, aber
also da habe ich auch immer den Eindruck, dass die dann, also entweder gibt es so eher die Art, die gar nicht mit mir redet oder mir alles erzählt, wo ich mir auch denke, ist auch nicht richtig, also
ja, ich glaube, die meisten haben da, die wissen nicht, genau, die wissen einfach nicht, wie die damit umgehen sollen, weil das denen auch keiner gesagt hat und das Einzige, was denen gesagt wird, ist eher, wenn dich einer von der Presse fragt, sag nix. Ja, also muss man auch sagen, ist natürlich immer die sicherste Variante,
ja, klar.
Sag nix und schick an die Stelle oder verweis an die Stelle, die was sagen darf und die was sagen kann.
Weil es gibt natürlich auch Pressevertreter, die, also wenn jetzt einer mir sagt quasi, weiß ich nicht, das Opfer ist 30 Jahre und männlich, so, aber das ist noch gar nicht offiziell,
dann
veröffentlicht das natürlich nicht. Aber das, natürlich gibt es dann auch Leute, die das dann veröffentlichen.
Ja.
Oder irgendwelche Ermittlungserfolge quasi, da haben die dann irgendwie 6 scharfe Schusswaffen und eine Panzerfaust irgendwie gefunden halt.
Ja.
So. Also wenn man das veröffentlicht, das ist ja schon irgendwie so eine Sache, die dann schon relevant ist für die Ermittlungen, ne? Und das
auf
vielleicht nicht
Fall.
An die Öffentlichkeit sollte.
Gerade bei gewissen, also jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Tötungsdelikten oder sowas oder auch bei Gewaltdelikten oder sowas, ne, da kann ja jede Information, die rausgeht an die Presse, die sollte eigentlich kontrolliert und gesteuert sein.
Ja.
Weil da geht es dann auch wieder so um Täterwissen, das kann ermittlungsrelevant sein, auch bei irgendwelchen Vernehmungen oder sowas. Und das sind halt immer diese beiden Aspekte, einmal die Gefahrenabwehr, das sind sowieso die beiden originären Aufgaben der Polizei, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und Gefahrenabwehr ist ja natürlich eher in dem Sinne zu sehen, dass man auch jetzt die Presse schützen möchte vor irgendwas, wenn da eine Bedrohungslage ist und jemand irgendwie mit einer Knarre aus dem Fenster schießt, sollte man die vielleicht nicht in den Bereich stellen, wo die auch...
Wäre mir auch ganz lieb.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch für dich oder für euch gar nicht so schlecht. Und das zweite ist natürlich der strafverfolgende Aspekt, dass es irgendwie ermittlungsrelevant sein könnte, genau. Also,
und ich kriege schon wirklich häufig irgendwelche Internas.
Glaube ich, wenn man da alleine schon irgendwie dran steht, also die Polizei muss sich ja auch irgendwie unterhalten, ne? Und selbst wenn man da einfach nur, selbst wenn man hinter der Absperrung stehen würde, also außerhalb der Absperrung stehen würde und man dann irgendein Gespräch mitbekommt oder zum Beispiel Funk, ist ja auch so, also muss ich auch sagen, rein polizeitaktisch, ich kann verstehen, dass manche zum Beispiel das in ihr Besteck nicht nutzen wollen, also im Prinzip diesen kleinen Kopfhörer, wo dann andere Leute drumherum das nicht hören. Also es gibt schon vielleicht wenige Gründe, warum das sinnvoll sein kann. Es gibt aber viele Kollegen, die sich dafür entscheiden, einfach auch aus Bequemlichkeit oder Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und das bedeutet dann, da steht jemand mit einem Funk und jemand, der daneben steht, kann alles mithören. Ob das jetzt die an dem Einsatz beteiligten Personen sind oder ob das Presse ist oder ob das vielleicht auch einfach nur irgendwelche Randoms sind, die da dran vorbeilaufen oder so, finde ich nicht so geil. Und das muss man sich immer bewusst machen, ne? Da kann ja alles Mögliche gesagt werden. Ja. Wenn da gerade über Funk gesagt wird, ja, aber der Täter, der hat da noch zwei Geiseln drin, das sind seine Kinder oder was auch immer.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das so geil ist für jeden, der da jetzt drumherum steht, das zu hören, ne?
Ja, gerade so, wo jetzt alle bei TikTok live sind und so, ne?
Ja,
also auch
genau.
Wenn man es mal nicht,
ja, gerade heutzutage,
extra veröffentlichen will, also irgendeiner nimmt es halt immer auf. Und also in meinen Aufnahmen ist mit Sicherheit auch schon irgendwelche Namen gefallen oder irgendwelche Straßen, wo der Tatverdächtige sein soll oder was auch immer halt, ne? Also,
ja.
Oder gerade so, ich hatte letztens noch den Fall bei einem tödlichen Verkehrsunfall, da hat der DGL mich auch gebeten, das noch nicht zu veröffentlichen, weil die Angehörigen halt noch nicht informiert waren.
Ja. Ja,
so, das ist ja auch eine Nettigkeit, das da nicht zu tun, aber ich finde es halt auch einfach menschlich, dass man es da nicht macht, weil ich würde jetzt auch nicht lesen wollen, dass meine Mutter, also ich gucke bei Instagram irgendwie durch und dann sehe dann, ach krass, das Auto hat meine Mutter auch, und dann erkenne ich irgendwie, dass meine Mutter dann doch irgendwie gestorben ist.
Ja, das wäre sicher nicht das erste Mal. Also es gibt viele Fälle, von denen ich auch mal hier und da gehört habe oder die ich auch vielleicht kenne, dann so einige wenige, wo die das tatsächlich durch die Presse dann erfahren haben, ja, dass da irgendwas passiert ist, weil vor Ort, da weiß man ja vielleicht auch noch gar nicht, wer die Person ist, ne? Bis man dann irgendwie die identifiziert hat und dann auch noch herausgefunden hat, wer die Kontaktpersonen sind, wer die nächsten Angehörigen sind, da jemanden hingeschickt hat, weil die ruft man ja jetzt auch nicht einfach an und sagt, oh, da ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert, sondern da schickt man dann auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen hin, die dann da irgendwie eine Todesnachricht überbringen im schlimmsten Fall oder vielleicht zumindest die Nachricht, dass da jemand schwer verletzt wurde oder sowas. Aber wenn man das einfach mal in einem Bild oder in einem Video sieht, was ja heutzutage eigentlich relativ schnell, ich glaube, also Twitter, jetzt X, war ja immer zumindest so dieser, ich weiß nicht, ob man das Nachrichtendienst nennen kann, aber ja, schon
offiziell
irgendwie
ist es, glaube ich, so.
Genau.
Ja.
Wo eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden schon Sachen, dafür ist es ja auch gemacht worden, hochgeladen worden sind, sowohl Videos als auch Texte, ne, ja. irgendwelche Posts oder sowas. Und wenn man das dann da sieht, weil das dann auf einmal viral geht, weil das halt gerade nicht mal 5 Minuten her ist. Das ist ja mit das Schlimmste, was dir passieren kann.
Ja, kannst du bei so Schießereien und so, ne?
Ja, klar.
So Terroranschläge, Schießereien,
genau.
Das geht ja immer super
Amoklagen,
schnell.
Terror. Ich kann mich daran erinnern, wie lange ist das jetzt her? Wien? Damals, als das...
Da, wo der Typ da durch die Innenstadt gelaufen ist.
Ja, ja, genau. Auch mit, ja, so einer Pumpgun
so,
und so.
17, 18.
Ja, also es muss auf jeden Fall...
Das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, das,
das
ist
war vor Covid auf jeden,
genau,
Fall.
Genau, also vor 2020, ja, irgendwie so.
Covid ist immer so ein guter.
Ja, ja, da habe ich gesagt, vor Corona und, ja, nach Corona.
Ja.
Aber auf jeden Fall kann ich mich da noch dran erinnern. Da war Twitter nämlich noch Twitter. Und da habe ich irgendwie abends hier gesessen und dachte mir so, oh, ne, alles entspannt und sowas. Und sehe dann irgendwann so Amoklauf in Wien. War ja Wien, ne? Mitten in der Innenstadt. Und dann gehe ich da drauf, ne, klicke auf die Push-Nachricht auf dem Handy und sehe auf einmal einfach Videos, die Leute aus den Fenstern heraus gefilmt haben, wie hinter irgendeiner Deckung da ein paar Polizisten stehen und der Typ da vorne irgendwie herläuft und da irgendwelche Leute erschießt. Also, ja, wirklich, ne, man hat alles gesehen. Da wurde nichts zensiert und das war live im Prinzip.
Ja,
also,
das ist Wahnsinn.
Ne, mehr oder weniger live, ja, was du da gesehen hast, aus etlichen Perspektiven, ja, und es war für die Polizei noch gar nicht klar, wie viele Täter sind hier gerade, was passiert hier gerade, wie sind die bewaffnet oder sonst was. Man hat aber schon 100 Videos und da hat man auch gemerkt, dass es da immer relevanter wurde. Ich glaube, die erste große Einsatzlage in der Richtung, die auch begleitet wurde durch die Polizei beziehungsweise auch ausgewertet wurde und wo dann hinterher auch Konsequenzen, es muss ja leider immer irgendwas passieren, damit dann auch jemand darauf reagieren kann, wo die Polizei dann aber auch so Learnings rausgezogen hat und die auch vernünftig versucht haben, das zu begleiten, war damals München. Der Amoklauf.
Der in dem
Olympia-Center,
ja, ja,
genau. Genau, der. Und da hieß es ja auch zwischenzeitlich, boah, hier ist ein Täter, hier ist ein Täter. Dann hat man versucht, das zu triangulieren von irgendwie, die haben von da Schüsse gehört, die von da. Und dann hat man ja gemerkt, ah nee, das war einfach nur, weil der Hall da so groß war ja dann doch nur ein Täter hinterher. Aber man hat zwischenzeitlich von 2 oder 3 Tätern an unterschiedlichen Orten sogar gesprochen.
Ja.
Und da hat eine Freundin, die tatsächlich jetzt auch bei der Pressestelle in Dortmund, hier beim PP Dortmund arbeitet. Die hat damals noch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, aber sie hat noch was anderes, ich glaube Kommunikationswissenschaften hat sie noch studiert. Einfach mal so nebenbei, neben der Polizei hatte sie Bock drauf. Da hat dann eine Bachelorarbeit drüber geschrieben, über halt so, wie die Polizei im Pressebereich solche Einsatzlagen begleitet oder begleiten müsste, was man da verbessern kann und so, an dem Beispiel auch gesehen. Und da hat man wieder gemerkt, wie wichtig das eigentlich auch ist, dass man mittlerweile das alles auswertet und was da alles hintersteckt, aber wie wichtig natürlich auch ist, dass die Leute Dinge filmen und Informationen weitergeben, aber auf der anderen Seite halt das Ganze angemessen machen, weil nur irgendwie zu zeigen, dass dann jemand zum Beispiel, wenn ich gerade erschossen wird bei so einem Amoklauf und das Video dann immer zu teilen mit, boah krass, habt ihr das schon gesehen, ist auch wieder der völlig falsche Weg. Und da für sich selbst diese Verantwortung, und ich meine, wir sprechen hier über Menschen, also das, meistens kann man das nicht voraussetzen leider, aber diese Selbstverantwortung dazu finden für sich selber, dass man gewisse Pietät beweist und trotzdem aber das Richtige tut, zum Beispiel solche Informationen dann weiterleitet an die Behörden oder sowas, ne, an die Leitstellen, an die Pressestelle, ist, glaube ich, für viele ganz, ganz schwer, gerade in der heutigen Zeit, wo es einfach keine Filter mehr gibt und keine Limits und es ist immer, also je mehr und je heftiger, desto geiler.
Ist so, ja. Und gerade so bei so, auch jetzt Mannheim zum Beispiel mit dem Anschlag, auch dieses Überwachungsvideo, was da entstanden oder plötzlich aufgetaucht ist, relativ zeitnah nach dem Anschlag, wo dieser PKW da durchrast durch den Weihnachtsmarkt, da denke ich mir auch irgendwie so, da hat wahrscheinlich dann einer, hat also irgendein Sicherheitsdienstmitarbeiter oder ich weiß nicht, wer da alles an so Kameras kommt, hat es wahrscheinlich abgefilmt für sich privat, hat es dann wahrscheinlich seinem besten Freund geschickt. So, und der beste Freund hat gedacht, boah, krass, Alter, schicke ich mal noch weiter. So, und dann,
aber auch nur an zwei Freunde, aber sonst auch nicht weiterschicken. Ja, genau, und die haben es auch wieder nur an zwei Freunde und die haben auch gesagt, ja, okay, aber nicht weiterschicken.
So, dann ist halt plötzlich irgendwann bei TikTok und dann ist halt vorbei. Dann ist halt sowas verloren. Und gerade ja sowas ist ja auch wieder, auch ermittlungsmäßig halt wieder schwierig. Dann hast du da das Tatfahrzeug drauf. Oder zum Beispiel Breitscheidplatz in Berlin, ne? Da gibt es auch wieder 1000 Videos von.
Klar. Also, auch weil da natürlich super viele Menschen sind einfach, ne? Also so oder so wird das eh viral gehen, weil da super viele Leute gerade heutzutage, also früher war das ja noch immer so, du brauchst jetzt eine Kamera, sagen wir jetzt zum Beispiel 9/11, war einer der ersten großen, ja, also war sowieso einer der größten Terrorangriffe aller Zeiten, aber einer der ersten großen, wo es extrem viele Aufnahmen von gab, weil das halt nach 2000 zu einem Zeitpunkt war, wo es schon viele Digitalkameras mit Videofunktionen und auch so Camcorder und sowas gab, die dann halt jeder benutzen konnte. Und gerade in einer Stadt wie New York und dann auch noch an so einem Ort, der halt von überall zu sehen ist, wie die Zwillingstürme, da waren eh unendlich viele Leute gerade am Film und mussten sich nur einmal nach links drehen und hatten das dann drauf, automatisch. Und das hattest du ja vorher nie, weil da musstest du erst, wenn irgendwas passiert ist, das Ding rausholen, ne? Bisschen überspitzt gesagt, noch einmal kurbeln, bis du dann überhaupt den Anknopf
oder erstmal Film konntest. Suchen.
Genau, erstmal den Film suchen, einlegen und dann irgendwie versuchen, das Ganze zu filmen. Und das hat sich ja mittlerweile so potenziert. Machen wir uns nichts vor, heutzutage haben 80% der Menschen haben ihr Handy immer in der Hand.
Ja.
Wenn die irgendwo herlaufen, wenn die irgendwo sitzen, immer Handy in der Hand, immer da drauf. Und dann der Klick auf Kamera, Video und Film, das dauert keine 5 Sekunden. Das heißt, du hast eigentlich mittlerweile alles aus allen Perspektiven, aus allen Winkeln drauf. Und das kann für einige Sachen, wie gesagt, von Vorteil sein, aber für die meisten ist es einfach eine schlimme Entwicklung. Ja.
Auch Magdeburg zum Beispiel, den meine ich übrigens eben,
ja, mit dem Weihnachtsmarkt. Ja,
habe ich, glaube ich, gerade Mannheim gesagt, aber Magdeburg.
Magdeburg, Weihnachtsmarkt und Mannheim hinterher dann noch.
Ja, genau, das war ja alles relativ zeitnah. Genau. Und da gab es Videos bei TikTok dann, relativ zeitnah nach der Tat, wo dann einer filmt, wie er da durch diese Schneise läuft.
Ja,
links und rechts liegen Verletzte. Und anstatt dann da quasi
zu helfen.
Helfen. Und wenn er unbedingt ein Video, dann stell dein Handy in die Ecke und film das dann und helf trotzdem, so nach dem Motto. Aber da ist dann lieber irgendwie, ich filme das dann lieber und renne da durch und guck die Leute lieber ins Gesicht, denen ich lieber helfen könnte, anstatt da irgendwie mitzuhelfen. Halt. Da film ich es lieber und ich weiß auch nicht an, also der verdient weder Geld damit, noch irgendwas anderes. Da ist ja wirklich nur noch Sensationslust dahinter.
Ja, genau, das ist so Sensationsgeilheit und dass man damit vielleicht wirklich das nächste virale Video schaffen kann. Ja. Oder vielleicht, da muss ja noch nicht mal immer so eine krass böse Absicht hinter sein. Die Leute, die gehen da ja nicht rein, weil die einfach heutzutage eine ganz andere Perspektive auf sowas haben. Gerade natürlich Jüngere, weil die sich nicht denken, oh, jetzt filme ich das Leid der Leute jetzt mal geil, ne? Sondern die denken sich auch einfach nur so, oh krass.
Ja, boah, krass, was hier passiert,
genau.
Halt fest.
Ich werde einfach alles mitfilmen, ja. Immer überall, was passiert. Wenn ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich mir denke, oh, das ist ja krass, das filme ich auch mal mit und hier und da. Also natürlich nicht in solchen Einsatzlagen, ne? Also bin ich normalerweise entweder mich selber da drin oder ich versuche natürlich da zu helfen. Aber dass man einfach voll viele Sachen immer irgendwie mitfilmt, ne? Wenn man irgendwo was sieht oder sowas, auch schöne Sachen oder so. Man denkt gar nicht mehr so drüber nach, weil man hat ja immer das Handy in der Hand, also will man auch alles irgendwie mitfilmen. Ja,
so Konzerte und so.
Ja, genau.
Da ist auch
ja,
sogar mittlerweile ja Künstler. Auch. Sagen, hör mal, hier Handyverbot, wenn ihr das Handy raus, Finch asozial zum Beispiel.
Ja, genau, Finch macht das.
Dass er die Handys dann durch die, oder die Leute rausschmeißt. Mhm. Also das ist ja schon, also an dem Punkt, das ist ja geisteskrank für mich.
Und ich kann es verstehen, also wenn man selber auf einem Konzert ist und man steht da auch gerade irgendwie vorne drin und man guckt einfach nur auf irgendwelche Handybildschirme anstatt auf die Bühne, dann ist das irgendwie ein komischer Vibe.
Ja, ist so, ja.
Das ist ja mal okay, wenn du dann mal raussitzt, das machen ja viele Künstler auch mittlerweile, dass man dann sagt, okay, einmal pro Show, war übrigens bei der Vereidigung ja auch.
Ja, genau.
Da dürfen die auch alle nicht, weil man natürlich, also muss man sagen, wenn man das mal gesehen hat, Lanxess Arena, links und rechts in den Rängen, da sitzen die ganzen Zuschauer und wahrscheinlich meistens Angehörige oder irgendwelche offiziellen Gäste. Und unten, in also da, wo quasi die Stehplätze sind normalerweise, da sitzen dann die ganzen Kommissarenwärterinnen, Kommissarenwärter und jetzt sind es so viele mittlerweile, über 3000, in den Rängen quasi geradeaus von der Bühne aus gesehen, da sitzen die dann auch noch. Und die haben das absolute Verbot, Handys rauszuholen, weil jeder, der ein Handy rausholt, das sieht man natürlich von überall.
Ja, klar,
weil man sieht ja das leuchtende Display. Und auch für die Fotos sieht es dann scheiße aus. Aber die verraten sich natürlich sofort. Da geht dann sicherlich auch einer hin und sagt mal, ey, pack das Handy wieder ein. Ja. Und da gab es dann auch dieses Ding, wo dann Julian, Ella und Daniel, Danger, ne, die das moderiert haben, gesagt haben, so und jetzt aber mal gerade der Punkt, jetzt dürfen alle mal Handys rausholen, dürfen mal kurz Selfies schießen hier, ne, mit Hintergrund und sowas. Das ist eine geile Möglichkeit und eine geile Idee, weil dann können alle trotzdem ihre Fotos machen, haben die natürlich auch Bock drauf, mal an ihrem großen Tag und sowas, das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber es ist einmal zwischendurch angemessen und dann die anderen, schon ein paar Stunden diese Veranstaltung, hat keiner sein Handy rausgeholt. Gut so.
Ja, ja, vor allem, das ging ja auch wirklich von morgens bis nachmittags, ne?
Ja, ja.
Also.
Ihr wart ja noch ein bisschen früher da auch, ne? Also ich weiß nicht, ab wann warst du da? Du hattest ja jetzt nicht so weit.
Es war wieder so ein Ding halt, ich hatte Nachtdienst und bin vom Nachtdienst direkt dahin. Ich war wann war ich denn da? 7:15, 7:30 so um den Dreh. Mhm. Da war aber schon, also fast alle da, würde ich sagen, außer Herbert Reul gefühlt. Ja. Aber, also ich glaube so, ich würde sagen so ab 5 Uhr oder so wahrscheinlich ging das da los, 6 Uhr, 6:30 Uhr so um den Dreh.
Ja, auch mit dem ganzen Aufbau und sowas, eben, ne? Ich glaube danach war abends auch noch irgendeine andere Veranstaltung da, die mussten also sehr schnell dann so ab 15, 16 Uhr wieder abbauen.
Deswegen wollten die da alle rauskegeln.
Genau, die mussten alle ganz schnell wieder weg, also ich hatte da mit einigen auch von der Personalwerbung gesprochen, die da auch einen Stand aufgebaut hatten, also muss man ja sagen, Vereidigung findet immer drin dann statt, das sind, also das Programm geht ja von offiziell 10 Uhr bis 15.30 Uhr, glaube ich, oder 15 Uhr.
Ich glaube, um 12.30 Uhr war, glaube ich, Mützenwurf. Und danach ist ja...
Genau, also dann ist da halt noch draußen so ein bisschen Programm. Na, aber genau, also 12.30 Uhr ist Mützenwurf, dann ist vielleicht noch eine halbe Stunde. Dann waren die ein bisschen im Verzug, auch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Also insgesamt sind das immer so 3-4 Stunden an Programm innen drin. Aber draußen ist davor und danach alles Mögliche noch aufgebaut. Eine Wasserschutzpolizei hat ein Boot da stehen, die Fliegerstaffel hat eine Hummel, also ein Helikopter da stehen gehabt. BFE ist da, SE ist da, Einsatztrainer sind da, Personalwerbung, Fahndungsgruppen, das LKA mit irgendwelchen digitalen Vermessungstechniken und alles kann man sich alles Mögliche kann man sich angucken. Ist auch sehr cool, war für mich auch cool. Ich habe mir da vielleicht, wenn die ein oder andere Rede kam, wo dann sehr wichtige Menschen eine halbe Stunde einfach nur andere wichtige Menschen aufgezählt haben, denen sie danken wollen, dass sie auch da sind, bin ich vielleicht auch mal kurz rausgegangen und habe mir so die Stände angeguckt, ist ja auch wichtig.
Bevor es da überfüllt wurde.
Genau, eben. Also später hat man ja kaum noch einen Fuß da auf den Boden gekriegt, weil natürlich auch da alle rumgelaufen sind. 15.000
Leute waren, glaube ich, da.
Ja. Das,
so um den Dreh.
Das ist immer so ungefähr, also waren ja 3.100 KAs ungefähr.
Plus und Rias.
Genau, plus die Rias, stimmt, ja natürlich, die gehören auch dazu, sicher. Und dann hast du natürlich noch pro Person so mindestens irgendwie 3 Angehörige plus minus. Dann hast du noch die ganzen Offiziellen, dann hast du natürlich noch die Polizei, die da auch die ganze Lage organisiert, verwaltet, strukturiert und die natürlich auch diese ganze Veranstaltung schützt. Da kommen schon einige zusammen, also insgesamt, die da auch eingebunden waren so im Einsatz. Ja. Dann noch Fotografen irgendwie, ne, die da unterstützen oder so.
Ja.
Also da hast du schon einige auf jeden Fall.
Aber schon eine spektakuläre Veranstaltung. Also ja, wirklich, der Moment, wo die alle eingelaufen sind und so. Also
ich glaube, das ist auch so, also die Studis hatten mir noch erzählt an dem Tag, die sind da irgendwie um 2 Uhr noch was aufgestanden oder sowas.
Da müssen eben alle das immer groß gejammer.
Ja, ja, genau das. Also die müssen ja auch von überall aus NRW dann erstmal dahin gekarrt werden mit den Bussen und sowas. Also
eine,
ne,
Woche später ist Prüfung, oder nicht? Oder 2 Wochen später?
Ja, also warte mal, das war jetzt letzte Woche Dienstag und die Prüfung ist übernächste Woche. Also ja, so ja. zwei, war sogar bei mir damals auch. Ich glaube, bei uns war das eine Woche später, nach der Vereidigung, war dann die erste Klausurenphase. Das sind also innerhalb von 1 oder 2 Wochen 5 Klausuren, die man schreiben muss. Die ersten Klausuren, und das ist schon hart. Also alle 2 Tage halt eine Klausur. Auch so Kombiklausuren mit 2 Fächern dann oder so. Und die haben mir da nämlich auch noch erzählt, also dass jetzt nächste Woche dann die Klausuren starten, glaube ich. Genau. Nächste oder übernächste Woche. Ja, das ist schon... Es lohnt sich ja trotzdem, alle freuen sich dann auch total. Aber ich habe mich auch schon gefragt, ob das wohl die größte Vereidigung in Deutschland ist.
Ist es.
Ja?
Ziemlich sicher.
Ich meine, es gibt ja keine Polizei, keine Landespolizei, die größer ist als die Polizei in NRW.
Und Bundespolizei macht immer in ihren Abteilungen.
Genau, die haben mehrere verschiedene Standorte. Vielleicht irgendwie Bundeswehr oder sowas. Aber die machen wahrscheinlich auch ihre eigenen Standorte.
Da habe ich gar keine Ahnung.
Da bin ich null drin.
Ich auch gar nicht.
Das war das,
ich weiß nicht mal, ob die vereidigt werden. Das müsste ja eigentlich. Ja,
doch, das müssten sie ja eigentlich schon.
Bei der Vertragsunterschreibung einmal Arm hoch.
Das kann auch sein. Ja, ich höre das teilweise auch von einigen anderen, die dann ernannt werden oder sowas oder auch vereidigt werden, so Beamte generell, die dann auch sagen, ja, ich bin da in das Büro von meinem Chef gegangen, also alleine. Hat er gesagt, okay, dann vereidige ich sie jetzt einmal, lesen sie das einmal vor, Hand hoch so ungefähr, ne? Eine Hand auf die Bibel, eine Hand hoch. Das gibt es ja in Deutschland nicht, aber und dann war ich vereidigt. Ich dachte so, ja okay, bei uns ist eine Veranstaltung mit mehreren 10.000 Menschen. Ja.
Ja, in Österreich, ich habe also ein paar Freunde in Österreich, also auch Fotografen.
Mhm.
Die meinten auch, bei denen ist das irgendwie 4 Stunden rumsitzen, sich irgendwas anhören.
Also auch die Polizei vereidigen.
Ja. Und dann.
Also nicht halb so cool wie bei uns.
Ja, das, also in NRW ist das ja richtig Show, muss man ja sagen. Das ist ja wirklich eine richtig krasse Veranstaltung.
Ja.
Und also ich glaube, so viel Mühe macht sich, glaube ich, keiner. Also
kann man schon stolz drauf sein.
Kann man stolz drauf
sein.
Wenn
man Teil davon ist.
Nur bei der Polizei NRW mitfahren. Mit Fotos ist mal schwierig.
Ja?
Das muss das Innenministerium genehmigen.
Ja, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört. Also weil mittlerweile, also wie gesagt, eine Freundin von mir hatte ich ja gerade schon erwähnt, die auch Journalistin ist, die fährt auch öfter mal dann so auf Streife, macht daraus so Doku-Beiträge und sowas. Und es gibt ja auch sehr viele so Doku-Formate. Jetzt hier Nachtstreife ist ja sehr bekannt. Oder auch bei Spiegel TV gibt es ja regelmäßig irgendwie so Streifenbegleitung und sowas. In NRW gibt es das so gut wie gar nicht.
Das ist richtig, ja.
Weil es super schwierig ist, da mal irgendwie dran zu kommen. Und wenn man das dann alles mitfilmt, dann auch wirklich sehr unter Verschluss. Da muss das alles überprüft werden. Dann wird da ganz genau geguckt, wo fährt man hin. Dann eigentlich auch nur mit Presse darfst du mitfahren und auch nicht so eine normale Streifenbegleitung irgendwie. Das ist aber echt krass, dass es in NRW so
heftig ist. Verstehe ich aber auch nicht. Also ich kann das nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, wie das Land NRW so hinten dran sein kann. Die sind so viel vorne dran, aber dann sowas irgendwie halt nicht. Also zum Beispiel, ich hatte das Innenministerium mal angefragt, ob ich Herbert Reul mal einen Tag begleiten darf oder zumindest einen Medientermin mal so Backstage halt. Da kam bis heute keine Antwort. Also ich habe noch nie einfach...
Das ist keine Absage.
Ja, das stimmt, ja. Muss ich ihn vielleicht mal persönlich fragen, wenn ich ihn sehe.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch öfter mal mit ihm
ja, zu irgendwas, tun, ne? Ja, ich sehe ihn zumindest öfters
mal. Vereidigung, letzte Woche, ne?
Was? Ja, ich ihn fragen können, ja.
Ja, aber das ist wirklich komisch. Also in anderen Bundesländern, da ist das teilweise sogar gern gesehen, ne? Dass man dann sagt, ja, ist doch geil, wenn wir hier 1, 2 Polizisten noch irgendwie rankriegen, dann ist das ja auch wieder Personalwerbung vielleicht. Ne?
Auch jetzt zum Beispiel in läuft. Hessen. In Hessen hatte ich jetzt auch angefragt, weil die haben jetzt Corporate Influencer ganz neu. Und da hatte ich mit einer geschrieben, ob ich ihn mal begleiten darf. Und da meinte die, ja, weiß ich nicht, bin auch ganz neu, musste mal unsere Pressestelle fragen. So habe ich Pressestelle angefragt. Die haben mich halt einmal durchgecheckt, so nach dem Motto, haben gesagt, boah, cool, was du machst. Kannst du mir erklären, wenn du Zeit hast, dann fährst du mit ihr mit. So, dann fahre ich aber mit ihr und ihrem Streifenpartner. Keine Pressestelle,
kein
extra Auto.
Ja, so eine normale Streifenfahrt, so wie die auch Streife fahren, nur halt, dass du dann mit
da drin sitzt. Kein Sonderdienst und ich nehme mir nur die Rosinchen raus. Ich mache alles mit dann, sowas in Niedersachsen auch. War natürlich auch wieder nichts los, ne? War wieder der ruhigste Tag im Jahr, so, aber...
Das interessiert mich auch. Da muss ich eigentlich auch mal nachfragen. Ich will auch mal so eine Streifenfahrt mitmachen.
Dann begleite ich dich.
Spannend. Ich wollte gerade sagen, und du kannst mich ja dann begleiten, während ich die begleite. Ja. Das wäre eine gute Idee.
Ja.
Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein paar Pläne für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall.
Uns ausgedacht. Okay, boah, wir haben jetzt auch schon über 2 Stunden gequatscht. Also ich glaube, wir könnten auch noch deutlich länger weiter quatschen. Aber vielleicht können wir es nochmal bei einem nächsten Termin irgendwann machen. Zum Beispiel, wenn wir dann zusammen eine Streifenfahrt vorher absolviert haben, können wir darüber quatschen.
Ich fahre mit dir mit und du fährst mit mir mit.
Genau, ja, wirklich. Ja. Eigentlich könnte ich das ja wirklich mal machen. Also je nachdem, wo du mal hingehst, zu irgendeinem vorgeplanten Event oder Einsatz, setze ich mich auch hinten rein. In Uniform dann oder ohne? Besser.
Das musst du mit deinem Dienstherrn klären.
Da hast du wahrscheinlich recht. Ja. Ich bin Sklave meines Dienstherrn.
Ich glaube, das könnte zu Konflikten führen.
Könnte,
ja.
Muss aber nicht. Ja, wenn wir jetzt so zum Ende kommen, gibt es denn irgendwas noch, was du gerne loswerden willst, was du irgendwie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
Wenn ihr irgendwelche spannenden Infos habt, ne? Feuerreport, DMs leiden.
Über Instagram. Ja.
Aber ne, heimlich nur. Also.
Klar. Aber generell natürlich ein guter Ansatzpunkt. Alle mal auf Instagram gehen. Und dort Feuerreport suchen und gerne mal reinfolgen.
Und vor allem mein Gesicht merken.
Ja,
wenn ihr genau. Ganz frische KAs seid.
Den immer ranlassen
genau.
An die Einsatzstelle. Ja, mittlerweile bist du ja auch mit Foto da, ne? Warst du ja auch nicht von Anfang an. So ähnlich wie bei mir, wenn man es verfolgt hat. Aber jetzt sieht man zumindest das gute Profilfoto.
Ja.
Professionell geschossen. Da kann man dich auf jeden Fall sofort wieder erkennen.
Ja, hoffentlich.
Und es lohnt sich auf jeden Fall, da zu folgen. Also die Bilder, die du machst, sind wirklich richtig geil. Und man kann auch tatsächlich sehr gute Einblicke in viele Einsatzsituationen gewinnen. Das ist tatsächlich so. Selbst als jemand, der da natürlich schon länger drin ist und auch viele Einblicke schon in Einsatzsituationen bekommen hat. Ja, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr natürlich bei Instagram auch direkt mal den Tatwort-Podcast suchen. Den ihr jetzt gerade hört in diesem Moment. Und da auch gerne mal folgen. Und auch gerne in die DMs sliden mit zum Beispiel Feedback oder auch noch weiteren Themenvorschlägen oder auch Gastvorschlägen. Also wenn ihr irgendjemanden habt oder kennt, der vielleicht hier gut geeignet wäre, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten lasst natürlich wie immer auch gerne ein bisschen Liebe da, ne? Likes, teilen, alles was ihr so habt. Übrigens auch gerne auf YouTube, auf TikTok, nicht nur auf Instagram oder auf tatwort-podcast.de. Da findet ihr alle weiteren Infos zu den nächsten Folgen, auch zu den vergangenen Folgen. Und natürlich auch zu allem, was ich jetzt aktuell hier gerade so mache. Das gleiche wie bei Jan auf Feuerreport. Ja, ansonsten vielen Dank erstmal, dass du da warst und Teil dieser Folge warst.
Da sein durfte.
Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.